HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Abend und von mir zunächst einmal alle guten Wünsche für das neue Jahr. Herzlich willkommen zu den Gesprächen am Feiertag. In den kommenden zwei Stunden, da nehmen wir uns die Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Das heißt hier im Studio mit meiner Gesprächspartnerin, der Theologin und Philosophin und Beraterin Melanie Wolfers und mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern von HR2 Kultur. Sie können und sollen sich einmischen in unser Gespräch mit Ihren Lebenserfahrungen, Ihren Fragen und Anmerkungen. Sie können uns ab sofort anrufen unter der Telefonnummer 069 155 6126. Die Nummer sage ich Ihnen gleich noch einmal. Der erste Tag eines neuen Jahres. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich etwas vorgenommen haben für das neue Jahr. Das liegt ja jetzt noch so ganz offen vor uns. Viele tun das ja, fassen gute Vorsätze. Selbst wenn da so ein Gefühl mitschwingt, wahrscheinlich wird doch wieder nichts draus. Selbst wenn es die gleichen guten Vorsätze sind, die wir schon im vergangenen Jahreswechsel gefasst hatten. Aber der Beginn eines neuen Jahres, den wir feiern, der atmet ja doch immer den Geist von vielen Möglichkeiten. Im neuen Jahr kann oder soll ja auch manches neu werden. Und solche Gedanken, solche Vorsätze sind ja vielleicht auch einfach Ausdruck einer Sehnsucht, die wir in uns tragen. Dass wir einen Lebenstraum doch nicht aufgeben wollen, sondern jetzt nach Wegen suchen wollen, wie er wahr werden kann. Dass wir in unseren Beziehungen etwas verändern wollen, damit diese Beziehung tiefer und wahrhaftiger werden kann. Dass wir in unserem Alltag vielleicht etwas verändern wollen, um etwas loszuwerden, was uns belastet oder quält. Und sehr oft brauchen wir dafür vor allem eins, nämlich Mut. Mut, eine Sache anzupacken, die schon lange vor uns liegt. Mut, im Gegenüber zu einem anderen Menschen etwas anzusprechen, was eigentlich schon lange zwischen uns liegt. Oder Mut zu einem Wunsch, einer Sehnsucht, einem Vorhaben zu stehen, weil es mir wichtig ist, ganz egal, was die anderen dazu sagen. Und genau darum soll es heute gehen in diesen Gesprächen am Feiertag. Um den Mut, um die Kunst, mutig zu sein, das Leben beherzt in die Hand zu nehmen. Wie gesagt, da sind Sie gefragt mit Ihren Gedanken, mit Ihren Lebenserfahrungen. Haben Sie vielleicht so ein Vorhaben für 2019 vor Augen, für das Sie auch eine Portion Mut brauchen, um es in Angriff zu nehmen? Oder wo haben Sie das mal erlebt, dass Sie all Ihren Mut zusammengenommen haben und dann ist etwas richtig Gutes daraus geworden? Oder es gab mal einen Menschen, der Ihnen gesagt hat, ja los, trau dich, wage es. Und wie hat Ihnen das dann geholfen? Mutvoll ins neue Jahr starten. Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir jetzt in der Sendung Lebenswert – Gespräche am Feiertag in HR2 Kultur. Trau dich mit Mut ins neue Jahr. Das ist unser Thema heute. Und da sind wir gespannt auf Ihre Erfahrung. Was bedeutet für Sie dieser Mut zum Leben? Gibt es vielleicht ein besonderes Projekt, das Sie sich für das neue Jahr 2019 vorgenommen haben und das Ihren ganzen Mut erfordert? Oder können Sie sich an Situationen erinnern, wo mal jemand gesagt hat, los, trau dich, und das hat Ihren Mut beflügelt? Und an dieser Stelle begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio. Es ist Melanie Wolfers. Sie ist Theologin und Philosophin, erfahren in der Seelsorge und der Beratung, lebt in Wien. Und sie hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht über die Kunst, mutig zu sein. So der Untertitel. Der Haupttitel heißt Trau dich, es ist dein Leben. Frau Wolfers, herzlich willkommen.
Danke sehr, ich freue mich hier zu sein.
Schön, dass Sie den Weg auf sich genommen haben nach Frankfurt. Frau Wolfers, die Kunst, mutig zu sein, so heißt es in der Unterzeile auf Ihrem Buch. Warum ist das für Sie eine Kunst?
Kunst kommt von Können. Ich glaube, jeder kann mutig sein. Zunächst ist es vielleicht auch sinnvoll zu sehen, auch nüchtern zu berücksichtigen. Jeder Mensch bringt eine unterschiedliche biografische Dynamik mit. Die Veranlagungen sind unterschiedlich, ob jemand eher ängstlich ist oder draufgängerisch. Ob jemand eher zögernd fragt, kann ich das, oder guten Mutes sagt, warum nicht. Da ist auch viel Veranlagung drin und auch biografische Prägung. Und zugleich kann jeder mutig handeln. Und warum kann jeder mutig handeln? Vielleicht erst einmal, weil jeder vor allen Dingen mutig leben will. Ja. Mut übt eine universale Anziehungskraft aus. Das ist etwas, was jeder von uns erstrebt, weil man dann anders zufrieden auf sich schauen kann und sagen kann, ja, da habe ich ein Stück zu mir gestanden, da habe ich mich etwas getraut und das verleiht ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit. Und das ist vielleicht schon so ein Punkt. Es ist eine Kunst, sie kommt von Können und jeder kann mutig sein. Zum einen, weil er es eben auch will, weil es anziehend ist, mutig und beherzt zu leben. Mhm. Und Kunst kommt von Können und die muss eingeübt werden. Und ich glaube auch, man kann Mut einüben. Das ist vielleicht so ähnlich wie bei einem Muskel. Wenn ich meinen Muskel nutze und trainiere, wird er kräftiger. Und wir werden dadurch mutiger, dass wir ein Stück mutig handeln. Und das ist was ganz Individuelles. Ja, für jemanden ist es ganz mutig, irgendwo vorne auf einer Bühne zu stehen und etwas vorzulesen. Und für die andere Person ist das ganz und gar gleichgültig. Für diese Person ist es vielleicht mutig, zu bekennen, ey du, mir geht es nicht gut. Das braucht für die Person viel Mut. Mut ist etwas Hochindividuelles und wir werden dadurch mutig, dass wir Stück für Stück unsere Angst überwinden und mutig handeln, ähnlich wie bei der Muskulatur.
Mhm. Mutig sein, mutig leben kann jeder, sagen Sie, und es ist immer sehr individuell. Wir werden das heute nochmal genauer entfalten. Das ist ja schon ein Thema, das uns im Grunde immer auch von klein auf verfolgt. Also Kinder machen ja gerne Mutproben.
In der Tat.
Im Freundeskreis oder so, kann man von der Mauer schon springen oder nicht? Und oder diese schöne Situation, geht man in den Keller, traut man sich oder nicht. Aber nochmal sozusagen abseits von diesen Mutproben, was bedeutet für Sie genauer dieses Stichwort Mut?
Mut ist die Kraft zum Trotzdem. Mhm. Die Kraft zum Trotzdem, obwohl ich Angst habe, obwohl ich mir unsicher bin, ob das wirklich gelingt oder auch ein Stück davor zurückscheue, dass vielleicht dieses oder jenes passieren könnte, ich Zuwendung verliere oder mir weh tue. Aber dennoch, die Sache ist es mir wert. Und deswegen, trotz meiner Angst und mit meiner Angst, wage ich das zu tun, weil ich das als richtig erkenne. Mhm. Mut ist die Kraft zum Trotzdem.
Und es geht nicht vorrangig wirklich um große Heldengeschichten, also was Aufsehenerregendes zu machen.
Das ist für mich ein ganz wichtiges Stichwort, das Sie da ins Spiel bringen. Bei Mut wird häufig daran gedacht, naja, Mut, das ist so Nobelpreisverdächtige Heldentat in außergewöhnlichen Situationen.
Der mutige Ritter aus den Sagen.
Ja, genau, aus den Sagen. Und ich bin ja weder ein Ritter, noch bewege ich mich in dieser Sagenwelt. Mut ist, denke ich, etwas, was im Alltag immer wieder von uns gefordert wird. Und ich glaube, wenn wir den Blick dafür schärfen, entdecken wir auch, wie oft wir beherzt oder mutig handeln. Zum Beispiel, ich treffe eine Entscheidung oder ich wage ein Konfliktgespräch zu führen und etwas Heikles anzusprechen. Oder ich wage es, im Arbeitsteam eine ungewöhnliche Idee einzubringen. In all diesen Situationen handle ich mutig, denn ich weiß nicht genau, ob die Entscheidung aufgeht, wie er hofft, oder ich eine Bauchlandung hinlege. Ich weiß nicht, ob das Konfliktgespräch gelingt im Sinne von einer Verständigung oder ob es zu einem größeren Verwürfnis kommt. Und ich weiß auch nicht, ob meine Idee im Team aufgegriffen wird oder belächelt wird. In all diesen Situationen bin ich mutig, denn ich lasse mich auf das Ungewisse ein und gehe ein Risiko ein. Und ich glaube, unser Alltag ist vielfach von solchen Situationen auch geprägt und wo der Mut uns eben auch so diese Tür öffnet hin in ein beziehungsreiches Leben, hin in ein Leben, was seinen Namen verdient, Leben zu sein.
Ich hatte es gesagt, Frau Wolfers, Sie haben in diesem Jahr ein Buch dazu veröffentlicht, über die Kunst, mutig zu leben. Was hat Sie denn persönlich gereizt an diesem Thema?
Verschiedenes. Zum einen kann ich nur über Themen schreiben, wo ich selber Fragen habe. Also wenn mir vorgeschlagen wird, schreib doch darüber mal ein Buch, das klappt nicht. Mhm. Wenn, dann geht das nur, wenn mir selber eine Frage unter den Nägeln brennt, der ich selber auf den Grund gehen möchte, und ich kenne es aus meinem eigenen Leben, dass Angst mich hindern möchte oder im Griff halten möchte. Und da so die Frage, wie kann ich beherzter, couragierter leben? Das ist so ein Motiv. Ein zweites Motiv, ich bin in der Beratung, Begleitung, Seelsorge tätig, begegne vielen Menschen, die darunter leiden, dass sie so quasi also zu vorsichtig, unter Vorbehalt leben, sich nicht trauen. Und ich mich da frage, welche guten Fragen kann ich stellen, damit die Menschen vielleicht auf Stolpersteine in ihrem Leben stoßen, die sie von einem mutigen Leben abhalten. Welche Perspektiven können helfen, um freier auch etwas anzugehen. Mhm. Und ein dritter Aspekt, also das eine ist die eigene Biografie, das zweite Beratung und das dritte wirklich auch so ein Blick auf unsere Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Angst immer mehr Macht ausübt. So dieser Grundwasserpegel von Angst ist gestiegen und übt eine große Macht aus im persönlichen, im gesellschaftlichen Bereich. Und zugleich haben die Menschen ist satt, so unter Vorbehalt zu leben und wollen couragiert leben, aus vollem und ganzem Herzen. Und ich möchte mit meinem Buch dazu beitragen, ja, wie kann ich Zuversicht bewahren? Wie kann ich Zuversicht fassen? Wie kann ich sie vertiefen? Das brauchen wir im persönlichen und im gesellschaftlichen Leben.
Was uns hindert, mutvoll zu leben, Frau Wolfers, das greifen wir gleich nochmal auf. Ich komme nochmal zurück zu dem Buchtitel, der heißt Trau dich. Und da denke ich immer an klassische Situationen im Sommer im Schwimmbad. Ein Kind steht auf ein Meterbrett oder vielleicht sogar schon auf dem 5-Meter-Brett.
Ja, ziemlich hoch.
Genau. Der Vater ruft, trau dich, trau dich.
Ja.
Sie fügen ja Ihrem Buch noch einen wichtigen Satz hinzu, nämlich, es ist dein Leben. Was bedeutet Ihnen dieser Satz?
Ganz viel.
Ja.
Und er lässt sich in zweifacher Weise betonen. Trau dich, es ist dein Leben. Trau dich, das zu tun, denn es ist nicht irgendetwas steht zur Debatte, sondern dass du mehr du wirst, mehr in deine Kraft, in dein Leben hineingehst, das verwirklicht, was du vor Augen hast, was dir wichtig ist. Es ist dein Leben, dein einmaliges, kostbares Leben. Geh sorgsam mit ihm um, eigne es dir an. Das ist das Kostbarste, was dir geschenkt wird. Und trau dich, es ist dein Leben. Du bist unvertretbar, du bist gefragt. Du kannst dein Leben, deine Entscheidung nicht an jemand anders delegieren. Und wenn du es an andere delegierst, entscheidest du dich dafür. Und damit lebst du eigentlich ein Stück an dir vorbei. Lässt dich als Passagier durch dein eigenes Leben kutschieren, anstatt selber das Steuerruder in die Hand zu nehmen.
Sich dieses klar zu machen, es ist mein Leben,
genau.
Es ist mein Leben. Hilft das, mutiger zu werden?
Ja. Denn da geht mir die Kostbarkeit auf. Die Kostbarkeit, ich habe nur dieses einmalige, kostbare Leben, diesen Tag. Das erleben ja gerade Menschen zum Beispiel, die eine schwere Erkrankung hatten und dann auf einmal wieder zu Kräften kommen können und vielleicht das gar nicht mehr erhofft hatten oder es einfach eine ganz schwere, dunkle Zeit war, vielleicht nach einem großen Liebeskummer und dann man irgendwie ganz so depressiv versunken war und dann wieder ins Leben hineinfindet und auf einmal merkt, wie kostbar der konkrete Alltag sein kann, das konkrete Leben, wenn ich es beim Schopf ergreife.
Heute ist der erste Tag eines neuen Jahres. Ich hatte ja schon die guten Vorsätze angesprochen, die immer auch so ein schlechtes Image haben. Trotzdem treffen viele offen oder heimlich oder fassen solche Vorsätze. Brauchen wir auch Mut, um Vorsätze in die Tat umzusetzen oder umgekehrt, gerade wenn wir so die Erfahrung machen, es hält dann doch nicht lange, liegt es oft daran, dass uns der Mut fehlt?
Also ich denke, so der Jahreswechsel lädt natürlich ein, innezuhalten, zurückzuschauen, was war, was ist, nach vorne zu schauen, worauf kommt es mir an. Und es ist sehr klug, eine solche Kultur des Innehaltens zu pflegen, nicht nur einmal im Jahr, zu schauen, wie bin ich unterwegs. Und dann möglicherweise auch eine Kurskorrektur vorzunehmen oder sich vorzunehmen, ich möchte, also sei es im ganz Kleinen, zum Beispiel, ich lasse mein Handy abends draußen und nehme es nicht mit ins Schlafzimmer, weil sonst daddel ich dann noch bis in die Nächte rein. So diese kleinen Dinge, um mehr in ein lebenswertes Leben hineinzufinden. Woran liegt es, dass wir häufig Vorsätze nicht umsetzen? Manchmal fehlt vielleicht der Mut, wenn es darum geht, eine weitreichende Entscheidung zu treffen. Manchmal fehlt vielleicht auch Tapferkeit, nämlich wenn es schwerfällt, trotzdem dran zu bleiben an dem Vorsatz. Aber ich möchte auch noch ein Plädoyer halten, mutig zu sein, nicht dem Neujahressyndrom zu erlegen, allzu viele Vorsätze zu haben. Weil wenn ich 77 Vorsätze habe, kann ich die Hand dafür ins Feuer legen, dass in einer Woche 76 wahrscheinlich schon unter den Tisch gefallen sind. Und das produziert Frustration. Es ist sinnvoll, eine Sache, wo ich merke, da zieht es mich, da habe ich einen echten Drive zu, sich das vorzunehmen und mit Gottes Hilfe, okay, das setze ich um. Und dann kann ich schauen, ob irgendwann in 2-3 Monaten ich vielleicht noch mal was Neues mir vornehme und aneigne.
Sie hatten es gerade schon angesprochen, Frau Wolfers, es gibt Dinge, die uns hindern, beherzt zu leben, mutvoll zu leben. Manche spüren das auch mit so einer Unzufriedenheit. Was ist es, das uns eigentlich den Mut immer wieder raubt?
Ui, verschiedenstes, denke ich. Es kann die Angst sein davor, vor Neuem, vor Ungewissheit. Da bleibe ich lieber im vertrauten Unglück hocken, als dass ich Neues wage, weil dieses vertraute Unglück Sicherheit gibt. In einer schwierigen Beziehung einen Konflikt nicht anzusprechen, weil wer weiß, was dann hinten rauskommt.
Also, Sie haben ja schon gesagt, wir riskieren ja oft auch was, ne?
Genau. Mut heißt, sich riskieren, etwas riskieren, sich zeigen, sich ins Spiel bringen. Und da weiß man nicht, wir haben ja die Situation nicht unter Kontrolle, wie sie ausgeht. Und das ängstigt und das kann ein hindern, mutig etwas zu verändern, eine Entscheidung zu treffen, etwas anzusprechen, sich zu zeigen, sich ins Spiel zu bringen. Weil man sich auf Ungewisses einlässt und damit auch verletzbar macht. Vielleicht falle ich auf die Nase und ich tue mir weh.
Und was kann ich tun gegen diese Angst? Kann ich
mit ihr umgehen? Das Erste ist ja schon, diese Angst überhaupt wahrzunehmen. Weil sie können erst dann...
Ist das gar nicht so selbstverständlich,
na,
dass wir die Angst wahrnehmen?
Nicht. Ja, Angst wahrnehmen. Naja, jetzt fragen Sie mal Männer, wovor hast du Angst? Ich habe doch keine Angst. Also was mit dem Rollenbild nicht zusammengeht.
Ja.
Oder die eigene Angst wahrzunehmen, das macht ja erstmal auch Druck. Dann spüre ich die Angst. Und wie oft hauen wir ab vor Dingen, die uns beunruhigen und sind busy oder chatten im Internet oder irgendwas, um eben nicht diesen schwierigen Gefühlen zu begegnen. Und ich glaube, der erste entscheidende Schritt, um ein beherztes, mutiges Leben führen zu können, ist so eine Kultur des Innehaltens. Und nicht nur zum Jahreswechsel, sondern immer mal wieder innehalten, worauf kommt es mir an? Und was hält mich davon ab, dass ich es tue? Die Bewusstwerdung ist der erste entscheidende Schritt, um dann vielleicht Steine aus dem Weg räumen zu können.
Wir werden diese Schritte des Innehaltens und auch des Bewusstwerdens nochmal gleich in unserer nächsten Gesprächsrunde vertiefen. Vielleicht können wir es nur noch mal so ein bisschen andeuten. Was brauchen wir, um mutig sein zu können? Was kann uns helfen, beherzt zu leben?
Ja, diese Kultur des Innehaltens. Dann Tag für Tag, das ist für mich ein Satz, den ich versuche zu beherzigen. Tu jeden Tag etwas, wovor du ein bisschen Angst hast. Das stärkt so das Vertrauen und auch das, die Erfahrung, es ist gut, mutig zu handeln. Es ist sehr hilfreich, sich vor Augen zu führen, was es ist mir wert, dass ich trotz meiner Angst etwas handle. Also auch die Ziele und Werte, die mir etwas bedeuten, vor Augen zu führen. Und dann eben zum Beispiel etwas zu wagen, obwohl ich möglicherweise auf die Nase falle oder ich ungewiss bin, wie es ausgeht. Und es ist auch sehr, sehr hilfreich, in guten Beziehungen zu leben. In einem Bild gesprochen, ich kann mich dann aus dem Fenster lehnen oder ich kann mich so weit aus dem Fenster lehnen, wie ich an den Füßen gehalten werde. Also wenn ich weiß, es fängt mich auch jemand auf, es hält mich jemand. Haltgebende Beziehungen helfen, mutig zu leben.
Trau dich, jeden Tag ein bisschen etwas zu tun, was dir etwas Angst macht. Das ist so ein Satz, den nehmen wir mal mit in die nächste Runde. Wir merken dann schon, es ist durchaus ganz alltäglich, dieses Stichwort Mut. Trau dich, mutig ins neue Jahr starten, das ist unser Thema heute. Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Gast im Studio ist die Seelsorgerin und Beraterin Melanie Wolfers. Sie hat kürzlich ein Buch veröffentlicht über die Kunst, mutig zu sein, worin diese Kunst besteht und wie man sie einüben kann und vor allem, was wir davon haben, wenn wir mutvoll und beherzt leben. Das werden wir gleich weiter vertiefen. Sie, die Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur, können und sollen sich einmischen in diese Gespräche am Feiertag. Ich hoffe, Sie sind so mutig. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 069 155 6126. Was verstehen Sie darunter, mutvoll zu leben? Welches Vorhaben erfordert womöglich Ihren Mut? Oder haben Sie mal die Erfahrung gemacht, dass Sie dieser Aufforderung traudig gefolgt sind und es haben sich vielleicht neue Türen geöffnet? Melanie Wolfers bleibt Gast in dieser Sendung. Wir werden gleich weitersprechen, warum es Mut erfordert, zu sich selbst zu stehen, warum gerade auch in Beziehung der Mut so wichtig ist. Und wir werden nochmal nachfragen, warum Melanie Wolfers sagen kann, Mut ist ein Schlüssel zum Glück. Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Heute über die Kunst, mutvoll zu leben. Meine Gesprächspartnerin ist die Seelsorgerin und Beraterin Melanie Wolfers. Sie hat ein Buch veröffentlicht, das hat den Titel Trau dich, es ist dein Leben, die Kunst, mutig zu sein. Und ja, Gespräche am Feiertag, da sind wir natürlich gespannt auf Ihre Erfahrungen und Anmerkungen. Sie sollen sich gerne einmischen in unser Gespräch am Neujahrstag, mutvoll ins neue Jahr. Was bedeutet Ihnen dieser Satz? Gibt es ein Vorhaben, ein Projekt vielleicht für 2019, für die Sie auch Ihren Mut zusammennehmen müssen? Oder haben Sie einmal die Erfahrung gemacht, dass Sie sich etwas getraut haben und dass das für Sie zu einem Weg ins Glück wurde? Sie können uns anrufen und mitmischen, sich mit einschalten in unser Gespräch mit Ihren Fragen, mit Ihren Anmerkungen, mit Ihren Erfahrungen. Die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, ist die 069 für Frankfurt und dann 155 6126. Und diese Nummer gewählt hat schon eine Frau, die möchte anonym bleiben. Das ist natürlich auch jederzeit möglich. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben ein neues Jahr begonnen und Sie haben eine mutvolle Entscheidung getroffen, habe ich gehört. Wollen Sie uns davon erzählen?
Gerne, ja. Eine Entscheidung wirklich mit ganz fürchterlichen Konsequenzen. Eine Beziehung, eine Liebesbeziehung ist zu Ende gegangen, die so circa 5 Jahre gedauert hat. Und ich habe heute diesen Weg gewählt und bin ihn gegangen und habe eine WhatsApp geschrieben, weil ich es einfach so nicht mehr ausgehalten habe, wie ich behandelt wurde. Dass meine Wünsche und Wünsche zu Gesprächen und zu Veränderungen in der Beziehung, dass die nicht gefruchtet haben und ich immer sehr gelitten habe. Und es war so weit gegangen in den letzten Wochen, dass ich gestern und heute ganz starke Schwindelattacken hatte. Heute früh Übelkeit spürte und auch gebrochen habe. Und da habe ich mir so viel Gedanken gestern schon dazu gemacht. Und ich war aber auch mit netten Leuten zusammen, sodass ich entschieden habe, ich muss diesen Schritt gehen und muss mich von diesem Menschen trennen, den ich sehr, sehr mag, aber so eben nicht mehr, weil meine Gesundheit leidet. Mhm. Bei mir geht immer über alles, über die Psyche. Und ich bin ein emotionaler Mensch. Und ja, dann habe ich Schwindel, dann habe ich Durchfälle bekommen. So, und das ist so ambivalent, dass ich mich von diesen Menschen trennen musste oder werde jetzt, obwohl ich ihn sehr mag und wir aber nicht ständig zusammenleben. Aber ich sah mich heute dazu gezwungen.
Ja, ich entnehme dem, dass es schon im Grunde längere Diskussionen darum gab, aber Sie haben im Grunde jetzt um diese Tage rum gespürt, da ist etwas fällig, eine Entscheidung.
Ja. Mhm. Und ich habe ganz zufällig vorhin im Internet von dieser Sendung erfahren. Ich habe sie gefunden, weil ich oft dieses HR2-Programm höre. Und da habe ich gedacht, das ist ja mein Thema. Mut, Mut und trau dich. Und es ist dein Leben, mein Leben. Da habe ich gedacht, ja, und das betrifft genau das. Also die Aussage, habe ich gesagt, jetzt muss ich zum Telefon greifen. Ich muss sie einfach anrufen und muss ihnen das erzählen. Ja,
haben Sie
da habe ich auch Mut bewiesen, in dem Augenblick Sie anzurufen.
Ja, allerdings. Haben Sie auch das Gefühl, dass das für Sie so ein Thema ist für die nächsten Monate? Denn jetzt allein zu leben, ist ja auch nochmal eine neue Situation, auf die man sich einstellen muss, die ein Risiko bringt.
Ja, ne? Sie werden es nicht glauben. Ich habe so eine Kraft entwickelt heute danach, als ich dann diese Mitteilung geschrieben hatte und auch meinen Freundinnen mitgeteilt hatte, die das schon so mitbekommen hatten, da habe ich mir einen Zettel genommen, ein DIN A4-Blatt, und habe Dinge aufgeschrieben, um mich abzulenken, um es mir gut gehen zu lassen. Ich habe geschrieben, Aufgaben, Vorsätze, Ideen, ja, für die nächsten Tage, für den Monat, der ja jetzt, wo dieses neue Jahr ja nun gerade erst heute angefangen hat. Und ich habe diesen Zettel schon vollgeschrieben und ich habe mich total gewundert und habe ich gedacht, das Leben geht immer irgendwie weiter. Das weiß ich eben aus meiner Lebenserfahrung schon. Das Leben geht immer weiter. Es hat immer irgendetwas bereit für mich, wo es weitergeht. Da geht eine Türe zu, eine andere öffnet sich wieder. Ich konnte das früher nicht sehen, aber heute sehe ich das. Und ich war so aktiv und mir ist es danach richtig gut gegangen. Also ich habe einen Brocken vom Herzen fallen hören und da habe ich gedacht, das ist jetzt genau das, was in Ihre Sendung passt.
Vielen Dank für Ihren Anruf und dass Sie uns davon berichtet haben. Es ist ja tatsächlich so, trau dich, es ist dein Leben. Das ist für Sie heute jedenfalls spürbar und greifbar geworden. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen der Mut bleibt und Sie auch kraftvoll dann in die nächsten Wochen und Tage gehen können. Frau Wolfers ist Gast bei mir im Studio. Mutvoll leben, das fängt im Grunde bei mir an. Wir haben es im Grunde so gehört, dieses Gespür, den Mut zu entwickeln zu dem eigenen Leben. Das klingt ja im Grunde ganz selbstverständlich, aber Sie haben es in Ihrem Buch genannt. So ganz selbstverständlich ist es dann doch nicht, dass wir tatsächlich so ein Gespür für unser eigenes Leben haben, was da wichtig ist.
Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, ein Gespür zu entwickeln, wer bin ich, was kann ich, was tut mir gut, wer tut mir gut, mit wem will ich sein, für wen will ich da sein, was geht mir gut von der Hand, was sind Grenzen. Und trau dich, es ist dein Leben, das heißt, es setzt ja eine Vertrautheit mit sich selbst voraus und unsere Gesellschaft tickt auch nicht gerade so, dass sie eine Kultur des der Aufmerksamkeit auf sich selber fördert. Wir sind ja busy und immer in tausend Dingen auch beschäftigt. Und so dieser Mut zum eigenen Leben setzt voraus, dass man sich immer wieder, sag ich mal so, mit sich selbst verabredet. Ich glaube, Karl Valentin sagt einmal, morgen gehe ich mich besuchen, hoffentlich bin ich daheim. Ja. Und nur wenn ich kann dann ein mutiges Leben führen, wenn ich in mir ein Stück Heimat finde, wenn ich mit mir vertraut bin und von innen heraus lebe. Mhm. Und das ist, denke ich, schon eine der Punkte, die zu einem beherzten Leben gehören, eben also auch diese Vertrautheit mit sich selbst und um von dort her zu gucken, was passt nicht, worauf kommt es mir an, welchen Traum habe ich, den ich verwirklichen möchte oder wo wäre es jetzt wichtig, etwas anzusprechen? Ich merke erstmal so untergrummelig in dieser Beziehung, da stockert es. Und erst wenn ich das merke und merke, Mensch, aber eigentlich ist mir dieser Mensch wichtig und es ist schade, dass da jetzt sowas zwischen uns steht, dann kann ich den Angang machen und sagen, du lass uns doch mal uns zusammensetzen und reden. Was ist eigentlich?
Sie sagen, wir sind oft busy und merken gar nicht, was uns wichtig ist. Sind wir manchmal auch zu sehr, ich sag mal so, angepasst oder auf andere orientiert, dass wir irgendwie vor anderen gut dastehen wollen und gar nicht so sehr auf uns schauen?
In der Tat. Also ich denke, das ist natürlich auch ein Kennzeichen unserer Gesellschaft. Also du bist so viel wert, wie viel Likes du hast auf Facebook. Also das ist jetzt ein bisschen pointiert formuliert, aber es trifft ja für viele zu. Ich denke, da ist erstmal ein ganz menschliches Bedürfnis. Wir wollen anerkannt werden. Wir leben davon. Mhm. Oder es ist eine ganz wesentliche Quelle auch, dass wir Anerkennung erfahren, dass wir merken, Menschen sind gerne mit uns zusammen, sie schätzen uns. Der Punkt ist, wenn dieser Wunsch nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit so groß wird, dass wir uns selber aus dem Blick verlieren. Ich bringe gerne ein Bild, wir Menschen haben zwei Ohren. Oh, also ganz konkret. Mhm. Und es ist hilfreich, auch diese zwei Ohren jetzt in einem Bild gesprochen zu nutzen. Nämlich einmal das Ohr fürs Außen. Welche Ansprüche, Erwartungen, Hoffnungen sind da, die mir von außen entgegenkommen? Wir leben ja in einer Gesellschaft und in Beziehungen. Und das andere Ohr ist das Ohr nach innen. Und da ein gutes Passungsverhältnis zu gewinnen. Und viele Menschen haben ein ganz großes Ohr für das Außen, für die Ansprüche, für das, was angesagt ist, was ich anziehen sollte, was cool ist, welche Disco angesagt ist, welcher Urlaub, welches Handy. Und haben wenig ein Ohr für sich selber, zum Beispiel auf die Bedürfnisse des eigenen Körpers, dass er nach Schlaf lechzt und nicht nochmal irgendwie ausgebeutet wird in der Nacht. Oder ein Ohr für Hobbys, die man mal hatte und die irgendwie untergegangen sind in der Rush-Hour des Lebens. Also so eine Ausgewogenheit zwischen äußerem und innerem Ohr. Und da ist die Anpassung etwas, was unglaublich feige macht. Mhm. Wenn ich nur danach giere, anerkannt zu sein, dann stehe ich nicht zu mir selbst.
Bei den Dingen, die mich hindern, sozusagen mein eigenes Leben zu leben, da erwähnen Sie in Ihrem Buch, Frau Wolfers, auch die Scham. Warum die Scham?
Scham ist ein fürchterliches Gefühl. Und Scham kennt jeder. Jeder, es ist nämlich eine Emotion, die zum Menschen gehört. Und jeder kennt Situationen, die einem Schamesröte ins Gesicht treiben können. Was weiß ich, zu merken, da ich bin nicht nur der coole Typ, sondern auch ängstlich. Oder jemand wird zum Tanzen, bleibt als Einzige an der Tanzfläche sitzen und wird nicht zum Tanzen aufgefordert. Es gibt viele Punkte. Und was generiert dieses Gefühl? Scham vermittelt den Eindruck, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Oder wenn andere Leute sehen würden, wie ich wirklich bin, dann würden die nur zynisch über mich lächeln oder links liegen lassen. Und dann hält man doch lieber mit den eigenen Meinungen, mit der eigenen Schwäche zurück oder wagt nicht, etwas Neues anzufangen, irgendwie einen Tanzkurs zu besuchen, weil ich mache da bestimmt eine blöde Figur. Und so bleibt man, lebt man eigentlich unter dem, was man eigentlich leben will oder unter dem eigenen Niveau. Dann tue ich nur das, was ich tun kann, weil ich will mir ja keine Blöße geben. Scham vermittelt das Gefühl, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und das verletzt so unser fragiles Selbstwertgefühl. Und das ist so das Kostbarste und das Sensibelste in uns. Und das hält dann eben auch davon ab, auf der Bildfläche des Lebens aufzutauchen und sich selbst ins Spiel zu bringen. Sondern dann lebt man lieber angepasst oder bleibt das kleine graue Mäuschen oder ist eben nur der coole Typ und gibt nicht zu. Ja, aber ehrlich gesagt, es gibt auch manche schlaflose Nächte, wo mir mein Neustart im Beruf echt den Schlaf raubt.
Also das ist das eine, der Mut zum eigenen Leben, zum eigenen Leben. Das andere, auch in Beziehungen brauchen wir Mut. Ganz alltäglich kennen wir das. Ja, ich kenne das. Die Frage, kann ich mich trauen, jemanden anzusprechen, zum Beispiel nach dem Weg zu fragen? Männer können das ja immer nicht.
Und sich damit als hilfsbedürftig zu zeigen und zu outen. Ziemlich uncool.
Ja. Jenseits dieser ganz alltäglichen Geschichten, warum brauchen wir gerade in Beziehungen Mut?
Vertrauen ist immer ein Wagnis. Dass ich jemandem vertraue, mich ihm öffne, mich ihm anvertraue. Das ist etwas, was ich im Vorfeld nicht theoretisch abklären kann, sondern es braucht immer einen Vertrauensvorschuss. Und erst wenn ich es wage, diesen Vertrauensvorschuss jemandem zu geben, kann ich merken im Nachhinein, ja, das Vertrauen bewährt sich, es ist tragfähig oder nicht. So in einem Bild gesprochen, Vertrauen ist wie eine Brücke, die gerade erst im Gehen, und zwar Schritt für Schritt gebaut wird. Und in dem Moment, in dem ich jetzt eben einen Schritt des Vertrauens setze, merke ich, ja, das ist tragfähig oder auch nicht. Das gilt schon bei Geschäftsbeziehungen, also wirklich im beruflichen Leben, und umso mehr in Freundschaften oder Liebesbeziehungen, wo man sich ja eben auch öffnet und verwundbar macht. Mhm. Und das ist mit einem Risiko verbunden. Bin ich bei dem anderen wirklich gut aufgehoben? Oder zieht er da was an die Öffentlichkeit, was ich ihm oder ihr im Vertrauen erzählt habe? Oder wenn ich mit jemandem meine Träume teile, fängt er jetzt an, darüber zu lachen oder das lächerlich zu machen?
Wir sind ja gerade in Beziehungen auch besonders verletzlich.
Genau. Mhm. Und je näher uns jemand da ist, je mehr uns jemand bedeutet, umso näher lassen wir diese Person an uns heran. Und damit können wir auch das Glück erfahren von Nähe, von Intimität, von Zärtlichkeit. Und umso verwundbarer, wir sind umso berührbarer und umso verwundbarer sind wir, je näher wir jemanden uns heranlassen. Und deswegen sage ich auch gerne, Liebe ist nichts für Feiglinge. Sie setzt immer wieder Mut voraus.
Was kann in einer solchen Beziehung den Mut stärken? Zu welchem Strohhalm kann der Feigling greifen?
Also ich glaube zum einen, dass sie immer wieder auch ängstlich sind und feige sind. So, das ist auch nichts Schlimmes. So der Punkt ist, ja, wage ich es? Also zum Beispiel, wenn es in einer Freundschaft oder Partnerschaft zum Konflikt gekommen ist und beide jetzt so hin in ihrer Deckung sind und sich gegenseitig belauern, bleibe ich da auf Dauer hinter meiner Mauer oder lasse ich das Visier heruntergeklappt oder wage ich mal den ersten Schritt und sage, natürlich auch mit einem gesunden Selbstschutz, und trotzdem sage ich, du, eigentlich, es tut mir weh, dass zwischen uns so eine Eiszeit herrscht. Und ich werde den Mut dazu dann bekommen, wenn mir der Mensch wertvoll ist und wenn ich mir vor Augen führe, ja, wir hatten doch vielleicht auch mal eine gute Zeit, oder ich wünsche mir eigentlich, dass da wieder neue Nähe entsteht, dass der Wert vor Augen steht. Und um des Wertes willen wage ich trotz meiner Angst, das war ja vorhin die Kraft zum Trotzdem, dann einen Schritt auf die andere Person zuzugehen.
Ist das auch der Grund, warum Sie schreiben, sagen, Frau Wolfers, Mut ist im Grunde der Schlüssel zum Glück?
Ja. Ohne Mut, mich zum Beispiel in einer Beziehung zu öffnen, werde ich nie nahe Beziehungen erfahren. Wer dauerhaft die Zentralverriegelung Angst heruntergeklappt hat, wird nie tragfähige Beziehungen erleben. Wer auf Dauer immer nur das tut, was er gut kann, wird nie irgendwie neue Horizonte erleben. Das heißt, Mut öffnet die Tür zum Leben, und das fängt schon ganz konkret an beim Laufenlernen. Kinder haben nur dadurch laufen gelernt, dass sie immer wieder, obwohl sie hingefallen sind, aufgestanden sind und die blutigen Knie in Kauf genommen haben, weil das Leben sie gelockt hat. Der Mut öffnete ihnen die Tür, ins Leben hineinzugehen.
Der Mut als Schlüssel zum Glück. Ich bin gespannt, was Sie, die Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur, dazu sagen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit mutvollen Entscheidungen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, als Sie sich etwas getraut haben? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns davon. Unsere Telefonnummer 069 155 6126. Kommen Sie ins Gespräch mit Melanie Wolfers. Sie ist Theologin und Philosophin, Seelsorgerin und Beraterin und Autorin des Buches Trau dich, es ist dein Leben, die Kunst, mutig zu sein. Sie hören HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Heute über die Kunst, mutvoll zu sein. Trau dich, mutvoll ins neue Jahr gehen. Das ist unser Thema heute. Und wie immer bei diesen Gesprächen am Feiertag können Sie sich einmischen, wenn Sie uns anrufen unter der Nummer 069 155 6126. Ich begrüße sehr herzlich am Telefon Frau Hirsch. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ihnen ein gutes neues Jahr wünsche ich.
Ich wollte gerade sagen, ich wünsche Ihnen beiden auch ein gutes und gesundes neues Jahr. Dankeschön.
Sie haben sich getraut, habe ich gehört aus Ihrem.
Ich habe mich getraut. Und zwar war ich als Kind, das hat jetzt nichts mit dem Neujahr zu tun, sondern es hat was mit meinem ganzen Leben zu tun, weil es da eine Veränderung gab. Und zwar war ich als Kind immer ein sehr scheues Kind und habe mich immer hinter anderen versteckt und habe zu meinen Freundinnen gesagt, kannst du mir das mal die Schrift auf das Schulheft schreiben? Ich habe nicht so eine schöne Schrift. So. Also, da fing das schon an. Und mit 24 Jahren, ich bin dann Physiotherapeutin geworden, Krankengymnastin und lerne in Köln im Krankenhaus eine Kollegin kennen. Und die sagte, die war 22 und dann sagte sie, ach, wollen wir uns nicht selbstständig machen? Da habe ich, um Gottes Willen, selbstständig, da haben wir nie Zeit und wir müssen immer arbeiten und keine Ferien und kein Ende der Arbeitszeit. Nein, und sie hat gedrängelt und gedrängelt und gedrängelt und ich habe dann schließlich Ja gesagt. Und ich bin heute zutiefst dankbar für mein ganzes Leben, weil ich nach einer Zeitspanne, wir hatten ungefähr 3 Jahre gemeinsam, wir hatten dann beide jeder ein Kind bekommen. Und als ich das zweite Kind bekam, mussten wir uns trennen. Und dann bin ich in einen anderen Stadtteil von Köln gezogen und habe dann mein Leben so eingerichtet, wie ich es wollte. Ich habe also in der Ferienzeit Ferien genommen. Das war bestimmt egoistisch gegenüber meinen Patienten, aber die haben das alle verstanden. Und wir haben große Reisen gemacht und ich will damit nur sagen, ich bin zu dem geworden, was ich heute bin. Also es ging um mein inneres Wachstum. Das habe ich erkannt. Ich bin jetzt auch schon älter und bin jeden Tag dafür dankbar, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Und ich gehe ganz anders mit den Dingen um. Ich gehe auch auf ein Podium und lese eine Lesung oder was ich nie in meinem Leben gemacht hätte. Aber nur dank des Ja's zur Selbstständigkeit.
Das ist sehr schön. Das klingt fast so, als ob aus diesem einen Schritt, wo Sie sich einmal getraut haben, eben im Grunde dem Drängen der Kollegin nachzugeben, dann ganz viele weitere gefolgt sind. Dass Sie dann sozusagen, man hat einmal eine gute Erfahrung gemacht mit so einer mutvollen Entscheidung und das hat dann nochmal ganz viel Mut freigesetzt.
Unglaublich, unglaublich. Mein ganzes Leben durchzieht sich dann auch nur positiv durch diesen Mut, Ja zu sagen. Ne?
Was hat Sie bestärkt? Sie sagten, Ihre Kollegin hat Sie gedrängt und Sie haben sich gewehrt und irgendwann haben Sie sich entschieden. Was hat Ihnen da den Mut gegeben, in die Selbstständigkeit reinzugehen? Was waren für Sie da so Facetten?
Ich denke, dass es die Stärke meiner Kollegin war. Wir kamen beide aus dem Osten und ich kam aus Sachsen und sie kam aus Berlin. Sie war eine richtige Berlinerin. Und die hatte überhaupt kein Thema, das machen wir. Mhm. Ja, so. Mhm. Ne? Und also die hat mich dazu auch, und ich sage, das ist alles kein Thema. Und es hat sich das ganze Leben dann auch, die Schwierigkeit mit unseren Babys dann. Wir brauchten dann Veränderungen innerhalb der Praxis. Und also es war wirklich manchmal ganz schön schwer, aber wir haben es gepackt. Mhm. Auch gemeinsam. Mhm. Und dann habe ich es weiter allein geschafft, als wir uns trennen mussten. Mhm. Durch das zweite Kind, was sie bekam. Hm?
Das heißt, Ihre Kollegin war so ein bisschen so eine Geburtshelferin, dass Sie so zu den Quellen des Mutes in Ihnen gekommen sind und so das Leben selber zu gestalten. Und wie Sie auch andeuten, es war nicht alles einfach, das ist eh klar bei einer Praxisgründung und dann Familie. Ja. Aber so eine innere Zufriedenheit. Weil sie im Einklang, so hört es sich für mich an, weil sie so im Einklang mit sich leben und dem, was sie können, was sie wollen, was ihnen wichtig ist. Und ihr Leben gestalten entsprechend den Wünschen, die sie auch haben, dass sie frei machen, um auch Zeit für anderes zu haben, etc. Und das verleiht eine Zufriedenheit.
Ja. Unbedingt. Und es kommt ja auch das Echo der ehemaligen Patienten zurück. Und es ist, also ich gehe auf die Leute zu und es ist, also hätte ich früher wahrscheinlich nicht so gemacht. Und es ist einfach wunderbar. Es ist ein Geschenk für mein Leben.
Ja. Schön, dass Sie das so sagen können.
Ja. Herzlichen Dank, Frau Hirsch, für den Anruf und dass Sie diese Erfahrung mit uns geteilt haben. Dann wünsche ich Ihnen noch weiterhin ein gutes neues Jahr. Frau Wolfers, ich greife noch mal ein Stichwort auf, was die Frau Hirsch gerade gesagt hat. Sie sagt, früher war ich so ein ganz schüchterner Mensch. Sie haben das ganz zu Beginn der Sendung auch mal angesprochen. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Typen, also zwischen dem Draufgänger und eher dem grauen Mäuschen. Das heißt, manchen fällt es irgendwie leichter, mutvoll zu leben als anderen, aber die Aufgabe bleibt für alle?
Ja, es gibt ja heute auch viele Untersuchungen, das ist auch genetisch mit verankert und biografisch, dass wir Menschen unterschiedlich kraftvoll auf das Leben zugehen oder es in Händen nehmen oder eben eher zögerlich sind. Da ist uns auch sehr Unterschiedliches in die Wiege gelegt. Wir haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen, Startbedingungen, sondern sind unterschiedlich geprägt und natürlich auch unterschiedlich familiär aufgewachsen. Ob da ein ermutigendes Umfeld war oder eher ein Umfeld, was einem auch nicht ein so gutes Vertrauen ins Leben hat entwickeln können. Das sind unterschiedliche Bedingungen. Und zugleich ist jetzt ja gerade auch so schön deutlich geworden, dass, also was die Frau Hirsch erzählte, dass es möglich ist, im Vertrauen in sich zu wachsen und da auch vertrauensvoll auf das Leben zuzugehen und durch mutige Entscheidungen, und das muss ja nicht gleich immer eine Selbstständigkeit sein, das ist ja eine sehr große Entscheidung, sondern auch durch die kleinen Weichenstellungen im Alltag Stück für Stück mehr ja auch die Erfahrung zu machen, es lohnt sich, dass ich Tag für Tag dem Leben doch immer wieder auch die Hand reiche und etwas wage und mich nicht nur in das Schneckenhaus meiner Angst zurückziehe. Also so können wir auch im Mut wachsen. Und ich möchte nochmal auch betonen, es ist wirklich ganz unterschiedlich, was für jemanden mutig sein bedeutet. Also auch wenn jemand eben eher, ich bin selbst auch ein Mensch, der viel guten Mutes ist und viel vom Leben will und auf das Leben zugeht. Und für mich sind es andere Wachstumsfelder, wo es gilt, mutig zu sein, als für eine andere Person. Ich erinnere mich im Umfeld meines Buches, als ich das verfasst habe, habe ich in einem Newsletter gefragt, was bedeutet für sie Mut? Und da hat mir eine Frau geschrieben, für mich bedeutet Mut, dass ich jeden Morgen neu aufstehe. Da habe ich zurückgeschrieben. Und es ist schön, wenn man dann so weiß, auch am Abend, oder es ist schön, wenn man weiß, warum es sich lohnt, aufzustehen. Und dann hat sie wiederum zurückgeschrieben, ich leide unter einer Angststörung. Und für mich ist der Mut mein Morgengebet, dass ich Tag für Tag nicht im Bett liegen bleibe, sondern aus dem Bett gehe und den Tag in Angriff nehme. Und das war ein guter Tag, wenn ich abends sagen kann, ich weiß, warum es so war. Und ich ziehe vor dieser Frau meinen Hut. Was für eine Lebensleistung. Tag für Tag erscheint ihr vielleicht diese 12 Stunden, die vor ihr liegen, wie ein Himalaya-Gebirge, das erstmal nicht zu besteigen ist. Und sie geht aber und nimmt den Tag in Angriff. Und das ist für einen anderen überhaupt kein Thema. Also hier möchte ich darauf aufmerksam machen, Mut ist etwas hoch wie individuelles. Wir dürfen die Menschen nicht über einen Kamm scheren. Und deswegen ist es auch nicht hilfreich, sich zu vergleichen. Das entmutigt häufig oder lässt einen arrogant werden. Sondern so zu schauen, wo bin ich eingeladen, herausgefordert, einen Schritt zu setzen.
Und eben tatsächlich ganz in der Alltagssituation.
Im konkreten Leben.
Mutvoll ins neue Jahr, das ist unser Thema heute in der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Trau dich, mutvoll ins neue Jahr ist unser Thema heute. Wir sprechen über das beherzte Leben, das mutvolle Leben. Und Sie können sich einmischen, einschalten in diese Gespräche am Feiertag, indem Sie uns anrufen. 069 155 6126, das ist unsere Telefonnummer. Und ich begrüße einen Hörer am Telefon, das ist der Herr Ahrens. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend und zunächst einmal gutes Gelingen für das neue Jahr.
Vielen Dank, das wünschen wir Ihnen auch. Was möchten Sie gerne beitragen zu unserem Stichwort mutvoll leben?
Ja, das ist also so die Definition Mut. Da habe ich immer so in der Sendung bisher schon einige ganz gute Anmerkungen gehört. Und eigentlich ist ja Mut eher eine Haltung. Entweder man hat diese Haltung oder man hat sie nicht, denke ich. Und es ist nicht besonders mutig, als Rampensau da vorne zu stehen und das Publikum für sich zu gewinnen. Das ist ja eher etwas, was eher eigensüchtig oder eigennützig ist. Das gibt's, um auf den Anfang Ihrer Sendung zu kommen, da kam eine Anmerkung, dass Männer dann eher mal schnell nach vorne preschen und sich da den großen Macker rausgehen. Ich meine, das gibt es bei Frauen, finde ich, genauso oder ähnliches. Es gibt die weibliche Rampensau. Es gibt der Mann, der nach vorne drängt und sich mutig zeigt, obwohl er vielleicht nur seine Angst in dem Augenblick ein bisschen verstecken möchte. Genau. Und umgekehrt gibt es das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so geschlechtsspezifisch ist. Das würde ich die Frau Wolfers gerne mal fragen, wie sie das sieht.
Können Sie ins Gespräch kommen, genau. Sie sagt ja, Mut ist eine Kunst. Sie sagen eine Haltung. Ja. Können Sie mal miteinander streiten.
Ja, na wunderbar, Herr Ahrens. Danke für die Rückfrage, die kritische. Es waren ja zwei Punkte. Nämlich einmal ist, also Sie sagen, Mut ist eine Haltung. Und dann der zweite Punkt, so diese Geschlechterstereotype. Also ich möchte zunächst erst was zu der Haltung sagen. Ja, ich glaube, Mut ist eine Haltung, die sich aber ausbildet durch mutiges Verhalten. Also es ist nicht eine Haltung, die uns einfach angeboren ist, sondern immer wieder, wenn ich auch wage, einen Schritt, ein Risiko einzugehen, mich zu zeigen oder etwas Neues ausprobiere, kann sich eine mutige Haltung ausbilden. Und wenn ich immer mich von meiner Angst beherrschen lasse, werde ich immer weniger mutige Haltung haben. Also von daher, glaube ich, ist es nicht einfach Mut etwas, was man hat oder nicht hat, sondern etwas, was sich auch lebensgeschichtlich ausbildet oder eben nicht so ausbildet. Das vielleicht so als erster Punkt. Mögen Sie da unmittelbar drauf reagieren oder soll ich zum nächsten gleich gehen?
Man kann sicherlich das als Kunst irgendwann erlernen und hier und aber ich glaube, grundsätzlich sind wir durch viele, viele Faktoren, entweder kommen wir zu einer Haltung und in einer bestimmten Situation entscheiden wir uns. Dann müssen wir uns gar nicht mehr entscheiden, dann müssen wir nicht drüber nachdenken. Dann handeln wir mutig und sind einfach unsere Haltung verpflichtet. Und das ist für mich irgendwie so eine kleine Gratwanderung.
Ja, beides bedingt sich gegenseitig. Die Haltung bedingt dann auch das Verhalten. Und umgekehrt fördert ein immer wieder auch ängstliches Verhalten eine ängstliche Haltung oder ein immer wieder auch mutiges Verhalten eine mutige Haltung. Also ich glaube, das ist sozusagen wie Henne und Ei. Beides bedingt sich, also beeinflusst sich gegenseitig. Und also so... Ja, also von daher teile ich da Ihre Meinung, aber eben nicht nur, sondern sage, wir sind da jetzt nicht einfach nur einer Haltung ausgeliefert oder die ist uns angeboren oder wir sind rein von den Umständen abhängig, weil dann wäre es in der Tat keine Kunst und wir können dazu auch etwas beitragen. Ja, und jetzt so Ihr anderer Punkt, so dieses Geschlechterstereotype. Ich habe jetzt in Erinnerung, also Sie sagen, ich hätte doch gesagt, so, dass so Männer vorpreschen und da die Rampensau abgeben. Ich habe in Erinnerung, dass ich formuliert habe, dass es für Männer Mut bedeuten kann, ihre Angst zu artikulieren. Und was wollte ich damit sagen? Natürlich sind alle geschlechterstereotypischen Aussagen immer auch Stereotype. Das heißt, sie treffen nicht auf jeden einzelnen Mann und jede einzelne Frau zu. Und doch bin ich im Lauf der letzten Jahre zunehmend zu der Überzeugung gelangt, dass so die typischen Geschlechterrollen nach wie vor eine große Macht ausüben. Und Jungs, wenn so wie Jungs heute aufwachsen, lernen sie einfach, dass ja ein Junge weint nicht. Oder wenn man zeigt nicht so seine weichen Seiten, das passt einfach nicht zu dem, was ein echter Junge ist. Oder wenn man sich die Jugendsprache anschaut, ist das Wort ey, du Opfer, ein Schimpfwort geworden, was vor allen Dingen in der männlich dominierten Jugendsprache ist. Ey, du Opfer, das ist, wenn jemand sich schwach zeigt, wenn jemand was nicht kann, wenn jemand ängstlich ist, wenn jemand sich nicht traut. Und deswegen glaube ich, dass es typischerweise für Männer, und das ist jetzt eine allgemeine Aussage, gilt nicht für jeden Mann, aber dass es eine spezifische Angsthürde ist, sich zu seiner eigenen Angst zu bekennen oder seine weichen Seiten ins Spiel zu bringen. Ich glaube, Frauen haben andere spezifische Angsthürden. Das wollte ich vorhin sagen.
Ja, es ist nicht auch mittlerweile so eher, dass auch dieses typische, der Junge hat blaue Sachen und das Mädchen eher die pinken. Hat sich das nicht ein bisschen geändert? Und auch insgesamt, dass der Junge nicht weinen darf. Ich habe das erlebt, das eigentlich anders. Okay. Also bei meinen Enkeln und bei vielen Menschen, die ich kenne, ist es doch nicht mehr dieses geschlechterspezifische Erziehungsmodell aus dem 19. Jahrhundert. Ich denke, da hat sich ganz, ganz viel verändert. Und dann auch Jungen dürfen auch weinen. Und dass in der Jugend, in der Pubertät natürlich solche Sprüche aufkommen mit Opfer und so weiter. Es ist da weiß ich nicht, ob man das so als Beispiel unbedingt herannehmen kann.
Da unterscheiden sich vielleicht jetzt auch unsere Erfahrungen. Ja. Ich glaube, es gibt, wie gesagt, und das ist ja auch sehr plural, Aber ich habe auch in der Bearbeitung des Buches da einige Studien gelesen, wirklich auch nach wie vor über die Wirkmächtigkeit von Vorstellungen, was ein echter Mann ist und was als weiblich gilt oder was eben als, in der Pubertät, was da ein kerniger Junge oder junger Mann ist.
Herr Arndt, okay. Sie haben ja den Akzent gesetzt. Da danke ich Ihnen für, dass Sie uns darauf nochmal aufmerksam gemacht haben, dass sich auch ja tatsächlich solche Rollenbilder verändern.
Gott sei Dank.
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf und bleiben Sie weiter uns gewogen. Und ich begrüße sehr herzlich Herrn Bär am Telefon.
Ja, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Auch Ihnen ein gutes neues Jahr. Und ich bin gespannt, was Sie beitragen wollen zu unserem Thema Mutvoll Leben.
Ja, fangen wir mal ganz klein an. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt in einer Radiosendung zurückrufe.
Herrlich. Super. War gar nicht so schlimm, oder?
Eine Premiere, ja. Und da habe ich auch gleich natürlich einen schönen, kleinen, unbewussten Lapsus, in dem ich dem Herrn in der Vorklärung meinen Namen verraten habe. Eigentlich wollte ich nämlich den gar nicht verraten.
Ach so.
Aber gut, das ist jetzt nicht spielentscheidend. Also. Ja, ich habe vor einigen Jahren mein Leben völlig geändert, indem ich in das Dorf meiner Kindheit zurückgezogen bin. Und zwar hatte ich das gar nicht vor. Ich habe nur festgestellt, meine Eltern sind an einem Punkt, wo sie nicht mehr alleine klarkamen. Und ich habe mich dann irgendwie durchgerungen, da sie zu betreuen. Also ich glaube, das habe ich erstmal mir gar nicht so ganz bewusst gemacht. Aber es ist letztendlich so gewesen, dass mein Vater dann noch ein Jahr mit mir Zeit hatte, bevor er verstarb. Und jetzt lebe ich mit meiner Mutter unter einem Dach und die hustet auch gerade im Hintergrund. Und ich habe lange Zeit in einer Großstadt oder größeren Stadt gelebt und ich muss mich damit arrangieren, dass hier jetzt wieder alles ganz anders ist. Also konkretes Beispiel, wenn ich in der Stadt schwimmen gehen wollte, textilfrei, dann habe ich das an den Stellen, wo es Usus war, einfach gemacht. Und bei diesem Sommer des letzten Jahres habe ich das dann hier auch gemacht, aber an Stellen, wo ich mit einem gewissen, wie soll ich sagen, Herzklopfen das ausprobiert habe. Und wenn man zum Beispiel ein Grundstück pflegt, von Unkraut frei hält und daneben plätschert ein Bach im Sommer und man hat Lust, da ohne Klamotten reinzusteigen und sich dann von der Sonne trocknen zu lassen, dann ist es so ein kleines Glück, ein kleines aufregendes Glück, weil ich bin gern so mit meiner Haut unter der Sonne. Und ich habe mir, was meine Angst angeht oder wo das Thema jetzt dieser Sendung auch drum geht, mit dem Mut, ich habe mir damit immer geholfen, dass ich dann mir klar gemacht habe, was könnte denn ärgstenfalls mir geschehen, dass einer vielleicht verwundert guckt. Und es kam dann tatsächlich auch ein Mensch, der noch etwas älter ist als ich, und hat sicher verwundert geguckt, mich da so arbeiten zu sehen, ohne was an. Ne? Und ich hatte jetzt überhaupt nicht vor, irgendjemanden zu provozieren, aber ich konnte damit umgehen, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich mir ein für alle Mal etwas, wie soll ich sagen, selbst genommen, was mir aber in meinem Leben immer Freude gemacht hat. Ne? Und ich muss einfach mich damit auseinandersetzen, dass diese Schranke im Kopf immer von den anderen erwartet, also dass ich die von den anderen erwarte, aber eigentlich setze ich sie mir selbst.
Genau, das ist ja so ein Stichwort, dass man viel immer schaut, was denken die anderen, wo kann ich anecken oder kriege ich Vorwürfe sogar schlimmstenfalls. An der Stelle würden Sie sagen, haben Sie Mut entwickelt, versucht mutig zu sein?
Ja, und wenn ich jetzt morgens mit nackten Füßen auch wann ich will und manchmal vielleicht auch ganz nackt zu früher Stunde durch den Tau auf meinem Grundstück laufe, was also nur begrenzt einsehbar ist, dann mache ich das, weil es einfach schön ist, den Tag so zu begrüßen. Und ich habe inzwischen so eine Balance für mich gefunden, dass ich schaue, niemanden auf die Nerven zu gehen, aber dass ich mir das auch nicht sozusagen mir das mit einem Veto selber verunmögliche.
Ja, ne? Sich selber nicht eingrenzen zu lassen. Ich danke Ihnen sehr. Das ist ja auch tatsächlich so eine ganz alltägliche kleine Muterfahrung, die aber, wie wir hören, doch auch wichtig ist für das eigene Wohlbefinden. Danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Und Frau Wolfers, ich würde gerne nochmal das Stichwort Angst aufgreifen, weil wir das auch jetzt in diesen beiden Gesprächen hatten. Das ist ja eigentlich interessant, dass wenn wir über Mut reden, wir eigentlich auch über Angst reden müssen.
In der Tat. Und das ist ganz wichtig. Es ist ein Missverständnis zu meinen, dass Mut Angstfreiheit bedeutet. Mut und Angst sind Geschwisterpaare und wir brauchen beides. Die Angst ist lebensnotwendig. Die Angst bewahrt uns davor, ohne nach rechts und links auf eine vierspurige Straße zu gehen. Die Angst schützt uns vor Tollkühnheit, vor Leichtsinn. Und Mut schützt uns davor, dass die Angst uns im Griff hat und sklavisch lähmt. Mhm. Mut und Angst sind ein Geschwisterpaar, sie brauchen einander, das ist eine Spannungseinheit.
Mhm. Ein Spannungsverhältnis und wir müssen sozusagen das auch wollen, dass beides da ist.
Ja, die Angst ist eh ungefragt da. Die braucht man meistens nicht zu wollen. Ja. Ich glaube, der Mut ist eben diese Kraft zum Trotz, dem Trotz und mit der Angst etwas zu wagen. Und das bringt Dynamik, Spannung, in Spannung steckt ja auch drin, das bringt eine Dynamik ins Leben. Oder nur wenn eine Spannung zwischen zwei Polen fließt, dann leuchtet eine Lampe, das bringt unser Leben zum Leuchten. Wenn wir uns in diese Spannung hineinbegeben und uns eben nicht von der Angst in einen Käfig sperren lassen und nicht einfach nur leichtsinnig oder tollkühn Dinge tun und aus dem Blick verlieren, welchen Preis wir selber oder andere zahlen müssen für unser Handeln. Beides braucht es.
HR2 Kultur am 1. Januar, am Neujahrsabend mit der Sendung Lebenswertgespräche am Feiertag. Gast im Studio ist Melanie Wolfers. Sie ist Seelsorgerin, Beraterin. Sie hat ein Buch geschrieben über die Kunst, mutvoll zu leben. Und darüber sprechen wir heute mit Mut ins neue Jahr. Und ich begrüße sehr herzlich eine Frau am Telefon, die uns angerufen hat. Schönen guten Abend.
Ja, hallo. Ja,
schönen guten Abend.
Grüße. Ich wollte gerne ohne Namen genannt
werden. Ja, das ist durchaus möglich. Kein Problem. Herzlich willkommen.
Normalerweise ist das so nicht meine Art, aber wer weiß, wer noch als zwar gerade gehört. Also Herr Bauer-Ochse, also erstmal Chapeau, also weil ich Ihre Sendung immer sehr gut finde und Sie schon lange bewundere und ich habe immer, das wollte ich Ihnen jetzt erstmal vorab sagen.
Vielen Dank.
So, zu dieser Sendung habe ich zufällig eingeschaltet. Ich höre immer HR2 und natürlich sehr viel Deutschlandfunk höre ich auch, ja. So, und jetzt zu diesem Thema.
Ja.
Also jetzt sage ich mal, Mut, also wenn man jetzt Mut fasst, den man eben vorher noch nicht hatte, also so ein Mensch bin ich jetzt eigentlich nicht. Also klar, was weiß ich, brauchte Mut, um erst einmal Riesenrad zu fahren oder als ich im Aufzug stecken blieb im Hochhaus in Frankfurt, hat es sehr lange gedauert, bis ich wieder Aufzug fuhr. Aber das kann man meines Erachtens alles überwinden, wenn man nicht gerade so eine neurotische, keine Ahnung, vielleicht Verfolgungswahn oder sonst was hat. Also da bin ich jetzt Gott sei Dank nicht betroffen. Mhm. Aber ich bin leider zweimal krebskrank. Also das erste Mal hat es dann eben sehr lange gut gegangen. Das war Brustkrebs und da habe ich auch weitergearbeitet. Also da war ich auch schon getrennt von meinem Mann. Und dann hat es fürchterlich zugeschlagen. Und zwar, ich habe übrigens bis 72,5 dann noch gearbeitet als Minijobberin. War auch sehr interessant, weil ich komme so aus der Werbebranche. Und außerdem brauchte ich auch das Geld. So. Und dann kam dieser Paukenschlag, kann man sagen, die Diagnose Blasenkrebs. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Das heißt, das ist erstens mal eine Riesenoperation, da wird man vor die Wahl gestellt, also entweder sie machen das oder sie überleben es nicht. Und das heißt mit anderen Worten, ich lebe nicht nur ohne Blase, sondern eben auch mit X-Beuteln, Stoma-Beuteln, Platten und allem Möglichen. Und ich bin sehr gut also begleitet worden. Ich habe einen ganz, ganz lieben Freund schon über viele, viele, viele Jahre. Ich glaube, sonst hätten wir es auch nicht geschafft. Aber mein Problem ist, obwohl man so krank ist, also meine Stimme klingt nicht so und man sieht es mir auch so nicht an, weil ich halt ein Kämpfer bin, schon immer so, bin 43er Jahrgang, ist mir also sozusagen die Wiege gelegt. Aber überall sind irgendwelche Hindernisse und dann kann man das nicht bekommen und jenes nicht. Und es wird erwartet, dass man sehr viel dann auch noch selbst bezahlt. Und das geht gar nicht. Also, weil ich bin Rentnerin und ich habe eine Rente, die ist, ich sage jetzt mal ganz flapsig, die ist zu allem zu viel, um was dazu zu bekommen und zum wirklich auskömmlich zu sein. Also, ich lebe ja auch alleine, ist es einfach zu wenig. Und diese Existenzgeschichte dazu, die ist eigentlich noch das Allerschlimmste. Weil man einfach überhaupt nicht weiß, wie soll das nur weitergehen. Und man wird ja dann auch älter. Und also ich sage jetzt mal, es ist schon schwer mit dieser Diagnose und mit diesem allem zu leben. Und man weiß auch nicht, wie es weitergeht. Gut, das weiß man natürlich bei keiner Krankheit. Aber ich bin halt auch sehr eingeschränkt. Ja, also das kann ich nicht, jenes kann ich nicht. Was weiß ich, eine Tagestour, sage ich jetzt mal, im Deutschen Roten Kreuz, muss ich mir auch überlegen. Und so weiter. Also ich finde das halt, dass die Diskriminierung vielleicht auch unbewusst, aber von manchen eben auch bewusst, sehr groß ist. Ja, also Vorteile irgendwie finanziell hat man gar nicht. Bin zwar 100% schwerbehindert, aber bringt mir nichts. Bringt nur was für die Steuer. So, also es geht so weit, dass man sogar ausgeschlossen ist für Volkshochschulkurse, weil ich die ja gar nicht, das kann ich mir nicht leisten. Also darum geht's eigentlich. Also, dass es überhaupt nicht gesehen wird, also in welcher Situation man ist.
Wenn ich Sie richtig verstehe, also Sie schildern ja, Sie sagen, Sie sind so eine Kämpferin. Das heißt, Sie haben im Grunde mit viel Mut auch, ich nochmal dieses Stichwort unserer Sendung in Erinnerung rufe, so da die Situation der Krankheit angenommen. Aber Sie sagen, dass im Grunde das alltägliche Leben zu bestehen, das ist so eine schwere Mutprobe, sage ich jetzt mal für Sie.
Ja, weil man auch dann natürlich, also man kriegt also jetzt Angst, ich weiß nicht, Angst ist ja auch ganz, weil ihre Diskutantin da sagte, also Angst ist auch ganz was Normales und Angst ist natürlich auch wichtig. Also wenn man nicht Angst hätte, also aber diese
Angst
diese
begleitet einen ja auch gerade im Zusammenhang mit einer Krankheit begleitet einen ja sehr
genau,
viel die Angst.
Genau, ja, also das ist ja klar. Und dann, ich sage jetzt mal so, ohne jetzt, ich meine, also ich wirke nicht hysterisch oder hypochondrisch, aber klar, diese Situation ist halt so, dass durch diese große Operation sind andere Sachen hinzugekommen, die ich halt vorher überhaupt nicht hatte. Und dann hat man natürlich schon seine Bedenken, wie geht das jetzt weiter und wenn es das und so weiter und so fort. Also wenn Sie in dieser Maschinerie drin sind, also ich möchte jetzt mal so sagen, Fachärzte, dann hat man den Nuklearmedizin, dann hat man den und keine, wie soll ich mal sagen, also vielleicht außer meine Hausärztin eventuell, da habe ich ja noch Glück gehabt, ist einem so zugewandt. Das vermisse ich total, ja. Und dann frage ich mich ja, wann bekomme ich denn jetzt mal, wie krank muss ich noch werden, um Lymphdrainage zu bekommen oder Krankengymnastik zu bekommen? Ich war auch 17 Jahre schon im Korsett, also ich habe auch Rückenlein, das ist angeboren sozusagen, ja. Und das ist ja jetzt alles nicht plötzlich weg, im Gegenteil, ja. Und dann ist das so diskriminierend. Wissen Sie, wie man dann so an die Seite geschubst wird? Und ich sage Ihnen nur mal, ich muss das jetzt mal loswerden. Ich habe selbst kein Auto. Ich habe es zur Verfügung gestellt gekriegt, damit ich auch mal einkaufen kann. So und so Sachen machen kann von meinem Freund. Ist smart. Da bräuchte ich dringend einen orangenen Parkausweis. Das heißt einfach, dass ich mich auf kostenpflichtige Parkplätze stellen kann. Man muss bedenken, dass ich einen Beinbeutel habe, den ich alle Dreiviertelstunde leeren muss. Mhm. Das geht halt nicht anders. So, dann sagt mir das, jetzt sind Sie ja hier in Frankfurt, dann sagt mir das Versorgungsamt bzw. das Schwerbehindertenamt, wo ich zugehöre auch, die sagen mir glatt, ich muss noch Darmkrebs mit dem falschen Ausgang kriegen. Verstehen Sie das?
Mhm. Also da bin ich natürlich tatsächlich an dieser Stelle jetzt die falsche Adresse oder auch gewisserweise überfordert, Ihnen da anstelle
ja,
weiterzuhelfen. Trotzdem, was
Sie
mich nochmal.
Ich kann nicht weiterhelfen dort, aber ja. Dass Sie verstehen, ja. Welche, ich will da einfach nur mit sagen, wie schwer das ist geworden und wie viel Mut man jeden Tag braucht, um da weiterzukommen.
Genau, da würde mich nochmal interessieren, was nährt Ihren Mut, dass Sie jeden Tag durch den Tag kommen?
Also, ich muss jetzt mal so sagen, ich weiß nicht, man kann ja nicht einfach so sterben. Also man kann sich nicht einfach umbringen. Also ich weiß es nicht. Also das bringe ich jetzt auch nicht fertig. Dann sehe ich wieder andere Leute, denen geht es noch schlimmer. Also wie soll ich mal so sagen? Also der Mut ist, dass ich einen tollen Freund habe, der selber auch sehr große Probleme hat mit der Gesundheit und so weiter, aber der total lieb und nett ist, das kann ich dem sowieso nicht antun. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, ja, es ist der
Wille. Dann überlege ich mir, gut, ich habe einen Sohn, der hat sich jetzt nicht viel um mich gekümmert, jetzt ist er auch noch weit weggezogen, aber ich habe einen Enkel, weit weg jetzt in Schleswig-Holstein, aber stellen Sie sich vor, ich würde jetzt sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich mache jetzt Schluss oder so. Also irgendwie muss es ja dann doch weitergehen, aber es kostet so viel Kraft. Das meine ich damit, ja.
Ja. Ich danke Ihnen für den Anruf, dass Sie uns...
Ich wollte das einfach nur mal so ein bisschen loswerden auch mal. Ja.
Danke, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben und ich wünsche Ihnen, nähren Sie die Kämpferin in sich, nähren Sie den Mut, den Sie brauchen. Danke für den Anruf und ich begrüße sehr herzlich Frau Wichli am Telefon.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Ihnen ein gutes neues Jahr wünsche ich auch nochmal und unser Thema mutvoll ins neue Jahr. Was möchten Sie dazu gerne beitragen?
Ja, also es ist das Leben umgekrempelt gewesen, als mein Mann starb, wo ich 34 war und er war 42 und zwar an einem Hirnschlag im Referendariat. Er wollte Lehrer werden, wir hatten inzwischen eine kleine Tochter und ich stand vor dem Nichts, weil ich für diese Jahre, wo er studierte, eigentlich gearbeitet habe. Also unter wirklich schwierigen Bedingungen in München, in der teuersten Stadt. Und gegönnt haben wir uns gar nichts und wir haben uns nur darauf gefreut, dass er endlich Lehrer wurde. Ja, und dann starb er im Referendariat vor der Klasse. Dann rief ich das Versorgungsamt an und fragte mal an, ob ich da irgendwelche Beihilfen bekomme. Da sagte man mir, wie alt sind Sie denn? Ach, 34. Ach, da sind Sie ja noch mitten im Leben. Und nur ein Kind, glauben Sie mal, was wir hier jeden Tag zu hören bekommen, da ist eine Familie, hat die Frau 5 Kinder gekriegt und der Mann ist gestorben und so weiter. Also wir können Ihnen da nicht helfen. Also Witwenrente, die ich damals kriegte, waren 500 Euro. Weil mein Mann im zweiten Bildungsweg erst dann angefangen hatte zu studieren. Meine Tochter kriegte 170 Mark, nicht Euro, lieber Gott, 500 Mark. Und meine Tochter kriegte 170 Mark. Also ich war gezwungen, weiterhin zu arbeiten. Gott sei Dank war ich im Beruf und habe dann gesagt, naja gut, wenn es so ist, ist es so. Jetzt fangen wir mal an zu krempeln. Und ich bin dann umgesattelt, ich bin in eine Vertriebsorganisation gekommen. Ja, was bedeutete, dass ich natürlich im Außendienst war und so weiter. Dann konnte ich mein Kind ja nicht alleine irgendwo lassen. Und ich habe mir dann Oma und Opa gesucht. Das war eine sehr gute Verbindung, die ich da aufgetan habe. Meine Tochter war dort, bis sie 12 Jahre alt war. Inzwischen bin ich dann in den Osten gegangen, weil dort sich eine neue Vertriebstätigkeit für mich eröffnet hatte. Das war 1990. Da konnte ich meine Tochter zu mir holen, weil dort eine Waldorfschule war. und ich sie unterkriegen konnte. Und wir haben tatsächlich auch einen Hof gefunden. Und es ging immer weiter und immer weiter. Und ich habe gedacht, nee, also das kann nicht sein, dass ich jetzt total aufgebe und dem Sozialamt anfällig werde. Das geht nicht. Mhm. Naja, und so haben wir, ich glaube, 7 Umzüge gemacht, bis sie dann wieder in den Westen zurück und bis sie dann ihr Abitur endlich hatte. Sie ist inzwischen Tierärztin geworden, aber ich muss sagen, ich konnte ihr nicht helfen in ihrem Studium. Ich habe ja nur für mich gearbeitet und das bisschen, was also der Erhalt des Lebens war. Sie hat nebenher gearbeitet und da dauerte es auch lange. Also ich möchte jetzt nur eines, die Quintessenz aus dieser Geschichte sollte sein, dass man als Frau nicht sich plötzlich einem anderen Mann unterwerfen sollte. Also ich muss dazu sagen, ich war im Außendienst natürlich, ich war attraktiv, ich hatte viele Männer in diesem Zusammenhang, die mich ja ganz gerne näher kennengelernt hätten und auch geheiratet hätten. Es gab auch ein, zwei kurzfristige Verbindungen, die ich eingegangen bin. Aber Hintergrund ist, dass ich immer sagte, nein, wenn meine Tochter nicht gelingt, dann bin ich selber schuld. Und ich möchte nicht jemanden dabei haben, der Vater ist. Mhm. Ich hatte immer wahnsinnige Angst. Und zwar, wenn ich das heute so sehe, was aus Kindern wird, da Ersatzväter, Ersatzmütter kommen, welche Schwierigkeiten kommen, da klopfe ich mir immer auf die Schulter und sage, ich habe es richtig gemacht. Obwohl ich natürlich sehr einsam war und unsere Zweisamkeit, Susanne und ich, so war der Name, wir waren eine Einheit und wir lieben uns auch heute noch grandios, weil es gab ja keinen Mann dazwischen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte jungen Frauen einfach den Mut geben, zu sagen, nicht in eine nächste Beziehung reinrasseln, ohne zu wissen, wie der Mann ist, was meinem Kind geschieht. Ich denke, man sollte wirklich sich zurückhalten als Frau und sagen, das ist mein Kind. Und das ist das Wichtigste auf im Leben, was ich zustande gekriegt habe. Das Schönste und das Wichtigste.
Ich wollte gerade mal zurückfragen, würden Sie sich als eine mutige Frau bezeichnen?
Ja, durchaus. Selber. Durchaus, ja. Und ich bin ja inzwischen in Rente und ich sehe, was sie heiratet. Ich sehe einfach, wie meine Tochter geworden ist. Und das ist das größte Glück, was ich mich in Anspruch nehmen kann. Ja.
Vielen Dank für diese Geschichte, die Sie ja auch voll Selbstvertrauen durch dieses Leben gegangen sind, mit all seinen Hürden. Danke, dass Sie uns davon berichtet haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute auch im neuen Jahr. Sie hören HR2 Kultur am Neujahrsabend mit der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Melanie Wolfers, Seelsorgerin, Beraterin, ist Gast bei mir im Studio. Frau Wolfers, wir haben gerade eben zwei sehr beeindruckende Hörerinnen gehört, die berichtet haben, wie sie auch ankämpfen gegen gesellschaftliche Missstände mit ihren schweren Lebensgeschichten, sozusagen dann sich mutvoll durchs Leben schlagen. Was bedeutet diese Situation Mut haben auch in unserer heutigen Gesellschaft?
Zum einen ist mir beim Zuhören vorhin so gekommen, welche Tapferkeit es braucht, im Alltag nicht zu resignieren oder das Handtuch zu werfen, sondern dran zu bleiben an dem, für meine Tochter da sein zu wollen oder zu leben und versuchen, lebenswert zu leben und nicht irgendwie die Flinte ins Korn zu werfen. Das ist so der eine Punkt, so die Tapferkeit, die persönlich gefordert ist, immer wieder von jemandem und in so prekären Situationen besonders. Und der andere Aspekt, der ist mir auch im Hören gekommen, so dieser gesellschaftspolitische. Haben wir als Gesellschaft Menschen im Blick, die sehr verwundbar sind, aufgrund dessen, dass sie alleinerziehend sind, aufgrund einer Erkrankung, aufgrund eines vieler verschiedener Aspekte, die zu einer solchen Verwundbarkeit führen. Und haben wir diese Menschen im Blick oder wird denen eher so auch zugespielt, selber schuld oder du musst selbst für dein Glück sorgen und bist dafür verantwortlich, dann werden wir zunehmend zu einer kalten und unsolidarischen Gesellschaft. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir den Menschen in seiner Verletzbarkeit und in dem, dass das Leben einem manchmal fürchterliche Dinge vor die Füße wirft, dass wir diese Realität unseres Lebens im Blick haben und auch gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch berücksichtigen und sich nicht zunehmend eine Atmosphäre entwickelt, die so das Recht des Stärkeren propagiert. Weil das Recht des Stärkeren ist kein Recht, weil das Recht gilt ja eigentlich darum, vor der Stärke oder vor dem Unrecht des Stärkeren zu schützen und eben für die Rechte von Schwachen einzutreten.
Mutvoll Leben ist unser Thema heute in der Sendung Lebenswertgespräche am Feiertag. Dazu können Sie uns anrufen und sich einmischen. Und ich begrüße Frau Kunert am Telefon. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was bedeutet es für Sie, Mut im Leben zu entwickeln, zu haben?
Ja, das ist für mich sehr vielfältig und im Alltag eigentlich ständig vorhanden, wo es für mich auch darum geht, hinzuspüren, wer ich eigentlich bin und was meine Qualität ist und die auch zu leben, auch wenn das nicht immer in die gesellschaftlichen Normen reinpasst oder in das, was als Wert in der Gesellschaft vermittelt wird, eben genau zu kämpfen, zu siegen. Ja, es ist nicht meine Einstellung im Leben, sondern meine Einstellung ist eher, was ist meine Qualität, wo ist meine Begeisterung, wo zieht es mich hin, um das auch zu leben und auch Verantwortung zu übernehmen für mein Leben. Also auch niemand anderem die Schuld zu geben, auch nicht der Gesellschaft, sondern zu sagen, jeden Tag wieder zu sagen, was ist meine Qualität und was möchte ich tun? Ja, womit geht es mir gut, wo erreiche ich meine Zufriedenheit? Ja.
Können Sie uns noch mal schildern, wie Sie das machen? Nehmen Sie sich Zeiten? Frau Wolfers hat ja vorhin mal so von dem Innehalten gesprochen. Um den Jahreswechsel machen wir das oft mal so zurückschauen, nach vorne schauen. Haben Sie, sage ich mal, ähnliche Übungen oder Angewohnheiten, Rituale vielleicht?
Also für mich ist es immer wieder, mich auch aus dem Alltag mal zurückzunehmen, hinzuspüren, nicht nur zu denken, sondern auch zu spüren, wie geht's mir, ob das mit meiner Arbeit, mit meiner Freundschaft, mit Beziehungen, wie geht's mir wirklich damit, ja? Und welchen Impuls habe ich aus dem Inneren, vielleicht was zu verändern oder etwas anzusprechen oder auch manchmal Impulse, die ich vom Verstand her gar nicht erklären kann. Aber wenn ich dann merke, ich gebe dem nach, dass ich hinterher diese Stimmigkeit empfinde, dass es gut für mich war, auch wenn ich es vorher nicht erklären konnte. Und das heißt aber auch, dass ich einen Zugang, sag ich mal, zur Intuition habe.
Das kam mir jetzt ganz stark in Ihren Worten entgegen. Also so eben spüren, ein Gespür zu entwickeln, was Ihnen von innen her aufsteigt, wie es Ihnen in Beziehungen ergeht, was Ihnen wichtig ist. Und nicht nur vom Kopf her zu leben, sondern vom Herzen her oder von der Intuition her. Und das ist schon eine ganz, ganz große Kraft, die intuitive Kraft. Ja. Und ich glaube, wie Sie es auch gerade formuliert haben, und das freut mich einfach, dass Sie es auch nochmal so aus Ihrem Erfahrungsschatz sagen, das ist mir ganz wichtig, also mich immer mal wieder herauszunehmen und zu spüren. Es braucht einen reflexiven Abstand immer wieder, um so zu schauen, was, welche Resonanzen, welche Klänge oder welchen Nachgeschmack hinterlassen Begegnungen in meiner Arbeit, das, was ich tue und das, was ich lasse in mir. Weil nur dann können Sie ein Leben aus Ihrer Mitte führen und sind weniger außengesteuert von den gesellschaftlichen Normen und Werten. Und das macht Sie, wenn ich es richtig höre, zufrieden. Oder täusche ich mich?
Ja.
Zufriedenheit, das eigene Leben zu führen.
Genau.
In Überzeugung mit sich selbst und Übereinstimmung.
Genau, weil das, und das würde ich mir halt wünschen. Ich kann jetzt nicht alles immer auf die Gesellschaft schieben, aber zu wünschen, dass jeder das für sich erstmal mehr reflektieren könnte und dass wir Kinder dazu erziehen würden, zu dem zu werden, was sie sind.
Danke für diesen Hinweis, so wichtig für unsere Bildungspolitik. Genau.
Frau Kunert, ich danke Ihnen für den Anruf und auch für diesen Hinweis. Ich glaube, da rennen Sie offene Tore ein bei Frau Wolfers, die ja mit ihrem Buch Die Kunst, mutvoll zu leben, im Grunde auch dafür wirbt, dass wir das einüben, dass wir uns genau diese Zeiten nehmen, um dieser Intuition nachzugehen. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Und Frau Wolfers, ich will das nochmal aufgreifen. Sie haben in Ihrem Buch einen Satz geschrieben, den habe ich mir richtig rausgeschrieben. Wir haben ja schon mehrfach dieses Stichwort, das Zusammenspiel von Mut und Angst gehabt. Und Sie sagen, Mut ist, wenn ich meinem Vertrauen mehr Glauben schenken will als meiner Angst. Wie füllen Sie das?
Schreibe ich das wirklich so oder sage ich, ich möchte meinem Vertrauen mehr?
Genau, ich möchte.
Ja, genau. Also ich schreibe in meinem Buch zum Teil einfach auch schreibe ich auch wirklich eben von mir, was so für mich zum Beispiel auch persönliche Lebensmaximen sind. Und das ist so ein Satz, an dem ich immer wieder mich versuche zu orientieren. Wenn ich darauf aufmerksam werde, da ist mir etwas wichtig, aber das scheue ich auch vor zurück. Zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen und eine Kurskorrektur in meinem Leben vorzunehmen. Aber genau weiß, ui, das führt mich in Unsicherheit hinein oder vielleicht auch in Spannung mit anderen Menschen. Dann erstmal so dieses Wahrnehmen, ja, da ringt etwas in mir, nämlich, dass ich etwas möchte und da ist die Angst, die mich davon abhält. Und dann möchte ich persönlich so diesem Satz folgen, ich möchte mehr auf mein Vertrauen bauen oder mehr meinem Vertrauen Glauben schenken als meine Angst, weil sie mich mehr ins Leben führt. Also, dass ich die Angst in mir höre, aber nicht auf sie höre, ihr nicht das letzte Wort gebe. Und das ist ja ein großer Unterschied. Ich höre die Angst, aber ich höre nicht auf sie, bin ihr nicht sklavisch gehorsam, sondern im Blick auf den Wert, das Wertvolle, was mir vor Augen steht, möchte ich dem vertrauen. Es ist gut, wenn ich das tue, auch wenn ich nicht genau weiß, wie es ausgeht. Aber es ist gut, dieser intuitiven Kraft, diesem Gespür zu vertrauen und zu sagen, und ich wage es.
Ich wollte gerade fragen, weil Situationen der Unsicherheit sind ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass mir im Grunde dieses Vertrauen schwindet, dass ich nicht weiß, ob ich mich darauf verlassen kann. Im Grunde ist es dann eine Entscheidung zu sagen, ich höre mehr auf die Stimme des Vertrauens als auf die Stimme der Angst.
Es ist auch eine Entscheidung, ja. Mhm. Also wage ich es? Also natürlich, und in die Entscheidung spielen Emotionen mit rein, spielt die Vernunft, das Überlegen mit rein, spielt die Erfahrung mit rein, dass ich einfach auch gute Erfahrungen gemacht habe, wenn ich immer wieder auch mich getraut habe, anstatt ängstlich nur zurückzuscheuen. Da spielt ja vieles hinein in diese Entscheidung. Aber es ist, schenke ich dem Vertrauen ins Leben, dem Vertrauen in mich oder auch dem Vertrauen in den anderen und in die Tragfähigkeit der Beziehung, schenke ich dieser Dynamik mehr Glauben als der Dynamik, die mich angstvoll bei mir selber kleben bleiben lässt. In der spirituellen Tradition des Christentums wird das Unterscheidung der Geister genannt. Was ist damit gemeint? Also welcher Dynamik schenke ich oder auf welche Dynamik baue ich? Von welchem Geist lasse ich mich beseelen? Ist es einer, der mich ins Leben hineingehen lässt oder mich eher verschlossen macht? Und da hast du die Einladung vom Glauben her, öffne dich dem Leben, öffne dich dem inneren Gespür, was du merkst, was richtig ist.
Sie sprechen die spirituelle Tradition an, Frau Wolfers. Sie sind Seelsorgerin, Beraterin, Sie leben als Ordensfrau. Welche Rolle spielt für Sie der Glaube im Blick auf den Mut zum Leben?
Für mich spielt mein Glaube eine ganz große Rolle. Ich begegne immer wieder Christen, die meinen, Glaube und Angst widersprechen sich.
Glaube und Angst?
Nein, Entschuldigung. Ja, Glaube und Angst widersprechen sich. Wenn ich doch nur richtig glauben würde, hätte ich keine Angst. Und das ist falsch. Ich denke, da braucht man nur in die Bibel zu schauen oder auf die Person Jesu zu schauen. Der kannte Angst. Und dann wird von ihm erzählt, dort, wo er merkt, am Lebensende, es geht ihm an Kragen, er schreit seine Angst zu Gott. Er nimmt seine Angst mit ins Gebet. Er wird dadurch nicht von der Angst befreit, aber er wird fähig, trotz und mit seiner Angst, sich und seinem Weg treu zu bleiben. Und das ist für mich so eine Erfahrung, die ich auch immer wieder machen kann und darf, dass wenn ich mit meiner Angst ins Gebet gehe, wenn ich sie vor Gott trage, dann ist meine Angst nicht weg, aber ich ahne, ich bin mit ihr, manchmal stellt sich das leise Ahnen ein, ich bin mit meiner Angst nicht allein, als ob ich von innen her liebevoll angeschaut würde. Und das bestärkt und ermutigt, mehr dem Vertrauen Glauben zu schenken als meine Angst. Und da ist mir ein Satz von Corrie ten Boom, einer niederländischen Widerstandskämpferin, sehr wichtig geworden. Also im Dritten Reich eine Widerstandskämpferin, die sagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mhm. Mut ist Angst, die gebetet hat. Und dann kann ich Schritt für Schritt vielleicht wieder einen beherzten Schritt wagen. So darf ich mein Glauben und das Beten immer wieder erleben.
Gerade vor dem Hintergrund, dass es ja auch viele Menschen gibt, die Glauben immer wieder auch als angstmachend empfinden, also mehr die Drohbotschaft erfahren. Gibt es für Sie auch, sage ich mal, Rituale oder spirituelle Traditionen, die wirklich auch den Mut nähren können?
Also zum einen, es tut mir grenzenlos weh, wenn ich in der Seelsorge erlebe, wie mit Glauben Angst eingejagt oder Macht ausgeübt wird. Das ist eine Verfälschung des christlichen Glaubens und der Urbotschaft der Bibel. Ja, welche Rituale helfen mir? Mir hilft, am Abend innezuhalten, mich an mein offenes Fenster zu stellen, Und so den Tag nochmal so vom inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Manchmal ist der Tag ja so wie so ein ICE-Schnellzug und dann irgendwann kommt dann abends die Vollbremsung und dann so halb betäubt, was war denn heute eigentlich alles? Und wenigstens nicht so betäubt ins Bett zu fallen, sondern nochmal so innezuhalten und so den Tag vorm Auge, inneren Auge ablaufen zu lassen, meine Seele atmen zu lassen und so zu schauen, was war an diesem Tag an Geschenkhaften, an Guthaften, für das ich dankbar bin? Das nährt mein Vertrauen. Und wo ist auch etwas gebrochen oder wo ist was lau oder ängstlich? Und das einfach in die Weite des Kosmos, das kann man jetzt sehr neutral formuliert sagen, ausatmen oder einfach in Gottes Arme legen, im Vertrauen darauf, dass nicht alles von mir abhängt, sondern ich noch einmal in einer größeren, guten Liebe getragen und geborgen bin, wie alle Menschen.
HR2 Kultur am Neujahrsabend. Das war die Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag über das Thema Trau dich mutvoll ins neue Jahr. Vielen Dank an Melanie Wolfers, Seelsorgerin, Beraterin, Autorin des Buches Trau dich, es ist dein Leben, die Kunst, mutig zu sein. Es ist im Bene Verlag erschienen. Vielen Dank, Frau Wolfers, dass Sie heute bei uns waren. Und wer mehr wissen möchte, dem empfehle ich die Homepage von Frau Wolfers. Ganz einfach zu finden, melaniewolfers.de. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben, denen, die angerufen haben, auch denen, die wir aus zeitlichen Gründen nicht mehr in die Sendung nehmen konnten. Dank an die Kollegen in der Regie, Utz Timm und Sigrid Pfeffer. Wenn Sie möchten, können Sie die Sendung nachhören. Ab morgen finden Sie den Podcast bei uns im Netz bei hr2kultur.de. Schauen Sie danach bei den Gesprächen. Ich bin Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen ein mutvolles, ein glückliches neues Jahr.